SRF 3.
Und sie werden sich nicht einig. Ärzte, Spitäler, die Krankenkassen und der Bund finden sich einfach nicht, wenn es darum geht, die Preise für medizinische Behandlungen festzulegen. Aber sie geben nicht auf. Viele kehren in ihre Herkunftsländer zurück. Immer mehr Migranten bleiben nur ein paar Jahre in der Schweiz. Zu diesem Schluss kommt ein Forschungsteam. Und dann, der Europäische Menschenrechtshof gibt russischen schwulen Aktivisten recht, doch...
Homosexualität ist in Russland zwar nicht verboten, sie soll aber nach dem Willen des Kreml nur im Versteckten stattfinden,
sagt unser Korrespondent in Russland und lässt damit erahnen, welche Folgen das Menschenrechtsurteil hat. Info 3, heute mit Patrick Seiler. Wie viel soll künftig ein Besuch beim Hausarzt kosten oder eine Knieoperation? Ärzte, Spitäler und Krankenkassen versuchen schon eine ganze Weile, sich darüber zu einigen, was medizinische Behandlungen kosten dürfen. Aber sie kommen nicht vom Fleck. Die Erneuerung des Ärztetarifes TARMED ist in der Sackgasse. Darum zog Gesundheitsminister Alain Berset im Frühjahr die Notbremse und erließ eigenständig Anpassungen. 700 Millionen Franken will er mit dem Eingriff einsparen. Doch die Antworten aus der Vernehmlassung zeigen, die Fronten bleiben verhärtet. Inlandredaktorin Rahel Walser.
Nicht nur bleiben die Fronten verhärtet, die Verhandlungen seien sogar noch schwieriger geworden, sagt Jürg Schlurp, Präsident der FMH.
Die Verhandlungen zwischen den Tarifpartnern werden durch den Eingriff gefährdet, weil natürlich die Kassen durch den Eingriff eine billige Lösung erhalten und ihre Motivation, einen Verhandlungsabschluss mit uns zu erreichen, wird nicht steigen durch den Tarifeingriff, sondern sinken.
Der Bundesrat habe sich zu stark auf die Seite der Krankenkassen geschlagen. Die FMH fordert deshalb, dass Berset auf den Eingriff verzichtet. Doch die Versicherungen sehen dies völlig anders. Der Krankenkassenverband Cura Futura lobt den Eingriff von Berset uneingeschränkt. Und auch Santé Suisse spricht von einem Schritt in die richtige Richtung. Unterschiedlicher könnten die Meinungen also nicht sein. Und dies gilt nicht nur bei der bundesrätlichen Übergangslösung, sondern eben auch bei der umfassenden Revision. Dennoch glaubt der FMH-Präsident daran, dass sich Ärzte, Spitäler und Krankenkassen eines Tages einigen können.
Wissen Sie, wir sprechen ja monatlich mit den Tarifpartnern, mit den Spitälern, mit den Versicherern. Und wir haben einige Punkte, wo wir Einigkeit haben. Wir haben auch einige Punkte, wo wir nicht einig sind. Wir arbeiten daran.
Nicht einig sind sich die Tarifpartner nach wie vor bei den Kosten. Der Bundesrat und die Krankenkassen fordern, dass der neue TARMED-Tarif nicht mehr kosten darf als der alte. Und weil die Hausärzte besser gestellt werden sollen, müssten die Spezialärzte bluten. Dies wollen die Ärzte aber nicht hinnehmen.
Im Gesundheitswesen mit dieser Demografie, die wir haben, mit dem Fortschritt, den wir haben, werden sie keine schwarze Null schreiben in den nächsten Jahren, einfach schier wegen diesen Rahmenbedingungen.
Beim zentralen Knackpunkt der TARMED-Revision beharren die Tarifpartner also auf ihren Positionen. Die FMH tüftelt nun an einem eigenen Lösungsvorschlag, der sorgfältiger und gerechter sein soll als die Übergangslösung des Bundesrats. Doch ob dieser FMH-Vorschlag dann auch von den Kassen und Spitälern akzeptiert wird, ist offen. Man habe die Ideen noch nicht präsentiert, so die FMH.
Gleich geht es hier um Russland und dem Umgang mit Lesben und Schwulen. Nun aber zuerst zu den Nachrichten und da geht es um die Schweiz und eine Studie über Migranten, Fabian Schlupp.
Personen, die in die Schweiz einwandern, sind immer besser qualifiziert und sie bleiben weniger lang als früher, so lautet das Resultat einer neuen Studie. Die Autoren schreiben dazu, die Migration habe sich viel stärker verändert als bisher angenommen. Ausgewertet für die Studie wurden Daten des Bundesamts für Statistik und des Staatssekretariats für Migration. Demnach verfügen heute mehr als die Hälfte der arbeitenden Migranten über einen Hochschulabschluss. Fast alle National- und Ständeräte erhalten heute eine Übernachtungsentschädigung, wenn sie in Bern sind, auch wenn sie zu Hause schlafen. Diese automatische Entschädigung will die Kommission des Ständerats abschaffen. Die 180 Franken pro Nacht sollen nur noch Parlamentarierinnen und Parlamentarier erhalten, die tatsächlich auswärts schlafen. Die Kommission will aber die Entschädigung von Bundesparlamentariern nicht grundsätzlich überprüfen. Im Kanton Wallis könnten von heute 65 Poststellen 22 geschlossen werden. Für die übrigen 43 garantiert die Post, dass sie mindestens bis 2020 bestehen bleiben. Gleichzeitig will die Post bis zu 11 neue Aufgabe- und Abholstellen schaffen. Ursprünglich hatte die Post vor bis 2020 lediglich noch 25 Poststellen im Wallis weiter zu betreiben. Nach einer Intervention der Regierung hat die Post ihre Pläne revidiert. Am Morgen wurde bekannt, dass die Post im Kanton St. Gallen die Schließung von 31 Filialen prüft. Ein US-Kampfflugzeug hat im Süden Syriens eine bewaffnete Drohne abgeschossen. Das berichtet die von den USA angeführte Koalition. Die Drohne sei dabei gewesen, mit den USA verbündete Kämpfer anzugreifen. Woher die Drohne stammt, ist nicht klar. Sie wird lediglich als pro-syrisch bezeichnet. Die Koalition teilte mit, man habe den in Syrien kämpfenden Parteien klargemacht, dass alle feindlichen Aktionen gegen die Koalition nicht toleriert würden. Am Sonntag hatte die US-Luftwaffe ein Kampfflugzeug der syrischen Armee abgeschossen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 9.029 Punkten und ist damit im Vergleich zum Vortag unverändert. Der Dow Jones Index in New York ist im Vergleich zum Vortag ebenfalls unverändert. Der Euro wird zu 1.0858 gehandelt, der Dollar zu 97,59 Rappen. Das Wetter heute und morgen gibt es viel Sonnenschein und es wird 30 bis 35 Grad heiß. In den Bergen bringen Quellwolken nachmittags und abends vereinzelte Gewitter.
Info 3 Abend.
Nach Russland. Dort gibt es seit 2013 ein Gesetz, das es den Menschen verbietet, sich in der Öffentlichkeit positiv über Homosexualität zu äußern. Ganz besonders, wenn es Kinder hören könnten. Nun musste sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg mit diesem Gesetz beschäftigen. Drei russische Aktivisten hatten gegen dieses protestiert, unter anderem vor einer Schule und einer Kinderbibliothek. Deshalb erhielten sie Geldbußen, gegen die sie sich durch alle Instanzen zur Wehr setzten. Heute nun erging das Urteil am Menschenrechtshof und die Richter schlugen sich auf die Seite der Aktivisten. Homosexualität sei weder eine Gefahr für die Sitten noch für die Volksgesundheit. David Nauer in Moskau, wie reagiert man in Russland auf dieses Urteil?
Nun, die offiziellen Reaktionen sind erwartungsgemäß alles andere als erfreut ausgefallen. Das Justizministerium hat angekündigt, das Urteil weiterziehen zu wollen an die nächste Instanz. Die Behörde besteht auch darauf, dass Homosexuelle in Russland nicht diskriminiert würden. Bei dem umstrittenen Gesetz gehe es um den Schutz von Anstand und Moral, insbesondere bei Kindern. So steht es in einer offiziellen Medienmitteilung der russischen Regierung.
Und das nun kritisierte Gesetz gibt es auf nationaler Ebene seit 2013, in manchen Regionen des Landes aber auch schon länger. Warum ist denn Homosexualität in Russland ein solch hochemotionales Thema?
Also ich denke, man sollte dieses Gesetz und auch die Gesetze, die es zuvor schon gab, in den Regionen nicht isoliert betrachten. Sie sind vielmehr Teil einer großen konservativen Wende in Russland. Vor einigen Jahren wurden ganz plötzlich traditionelle russische Werte wieder hochgehalten. Dabei geht es ums Familienbild, die Rollenverteilung zwischen Mann und Frau, aber eben ganz besonders auch um den Umgang mit Homosexualität. Und das Ganze scheint mir dient vor allem zur Abgrenzung gegenüber dem Westen. Es ist schon fast zu einer Art Staatsideologie herangewachsen. Inzwischen so etwas salopp formuliert, könnte man diese Ideologie so zusammenfassen. Europa mit seinen schwulen Rechten ist bodenlos dekadent. In Russland aber herrscht eben noch Sitte und Ordnung.
Und vor dem Hintergrund dieses Gesetzes, aber beispielsweise auch wegen Aussagen von Homosexuellen aus Tschetschenien, ist hier der Eindruck entstanden, dass Lesben und Schwule in Russland besonders gefährlich leben. Inwiefern stimmt dieser Eindruck, David Nauer?
Er stimmt nur zum Teil. Es kommt sehr darauf an, wo jemand lebt in Russland. Sie haben Tschetschenien erwähnt. Dort müssen Homosexuelle effektiv um ihr Leben fürchten. Auch in anderen konservativen Regionen Russlands ist die Situation schlimm, wenn auch nicht so schlimm wie in Tschetschenien. Ganz anders hingegen leben Schwule und Lesben in Moskau und in anderen großen Städten. Dort ist nicht mein Eindruck, dass das Leben für Homosexuelle gefährlich ist. Es gibt sogar eine ziemlich lebendige Szene hier in Moskau mit eigenen Clubs und Bars. Allerdings muss man sagen, findet dieses Leben eher ein bisschen versteckt statt. Es herrscht ein bisschen die Regel, schwul sein ist okay, aber man zeigt es besser nicht.
Das war direkt aus Moskau. David Nauer.
Info 3 Abend.
Digital. Digital ist heute fast alles und alle wissen, was damit gemeint ist. Und jedes Kind, so hat man den Eindruck, weiß, mit dem Smartphone umzugehen. Und mit dem Computer? Eine Excel-Tabelle erstellen? Nun ja, das wiederum ist für viele nicht mehr ganz so einfach. Und dabei hat die Digitalisierung in der Arbeitswelt längstens Einzug gehalten. Ohne minimale Kenntnisse geht in den meisten Berufen nichts mehr. Damit haben aber nicht nur ältere Mitarbeitende Mühe, auch junge kann es auf dem falschen Fuß erwischen. Wirtschaftsredaktor Klaus Bonanomi hat nachgefragt, wo denn die Defizite bei Jung und Alt auszumachen sind.
Jeder und jede Stellensuchende hat ein anderes Niveau. Bei manchen fehle auch das elementarste digitale Know-how, weiß Edgar Spieler, der Leiter Arbeitsmarkt beim Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zürich.
Sei es einen Computer bedienen zu können, mit entsprechenden Tabellenkalkulations-, Präsentationsprogrammen umzugehen, Datenbanken einzusetzen und anzuwenden. Also es sind sehr oft anwenderorientierte Fähigkeiten, die wir schulen im Büroumfeld.
Doch nicht nur im Büro seien heute Computerkenntnisse Voraussetzung, sondern schlicht und einfach in jedem Beruf.
Selbstverständlich ist es längst soweit, dass auch der Handwerker, die Handwerkerin, zum Beispiel beim Erstellen von Offerten oder anderem mehr, von diesen Programmen Gebrauch macht.
Häufiger aber seien die Stellensuchenden, die zwar digitale Kenntnisse hätten, deren Wissen aber nicht mehr auf dem neuesten Stand sei. Gerade in den naturwissenschaftlich-technischen oder Ingenieurberufen sei der technologische Wandel rasant. Oder wie es Edgar Spieler ausdrückt,
ist natürlich die Halbwertszeit des Wissens noch viel kürzer als bei anderen Funktionen. Und wir empfehlen bereits den Erwerbstätigen sehr, dass sie arbeitsmarktfähig bleiben.
So könne es etwa darum gehen, dass ein Software-Ingenieur noch eine weitere Programmiersprache lerne oder sich Fähigkeiten im Projektmanagement aneigne, um beispielsweise komplexe IT-Projekte leiten zu können. Auch Luca Cirigliano, Zentralsekretär beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund, sieht großen Nachholbedarf in der beruflichen Grund- und Weiterbildung, aber auch bei den älteren Arbeitnehmenden, die bislang nur wenig mit der Digitalisierung zu tun hatten.
Wir sehen in unserer Erfahrung, dass ältere Arbeitnehmende im Moment eine erhöhte Gefahr von Arbeitslosigkeit haben, länger arbeitslos sind als jüngere Arbeitnehmende und viele Vorurteile da sind, dass sie eben die Skills, diese neuen Fähigkeiten, die im Rahmen der digitalen Transformierung vorausgesetzt sind, dass sie die nicht haben.
Da seien auch die Arbeitgeber gefragt. Denn es sei besser, Angestellte konsequent weiterzubilden, anstatt dass man sie in die Arbeitslosigkeit entlasse und sie dann aufwendig wieder nachqualifiziere.
Daniel Hubacher und Patrick Salle waren für diese Info3-Ausgabe verantwortlich. Wir wünschen einen schönen Abend.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.